Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Gemeinsam mit der NASA-Astronautin Serena Onan-Chancellor und dem Kosmonauten Sergei Prokofjew ist Alexander Gerst seit gestern Mittag unterwegs zur Internationalen Raumstation. Nach 34 Erdumrundungen soll das Trio morgen Nachmittag dann die ISS erreichen. Für die grundlegendsten Bedürfnisse bis dahin ist das Raumschiff mit dem Nötigsten ausgestattet.
Da gibt es eine Toilette, aber es ist wirklich nur eine sehr notdürftige Toilette. Da müssen sich die anderen umdrehen, sagen die im Scherz, oder sie müssen dann woanders hingehen. Es ist diese kleine Kapsel, in der sie starten. Da sind sie ja wirklich wie in einem Altglascontainer und noch mit ganz viel Gepäck zu dritt da drin. Da darf man also nicht klaustrophobisch sein. Die sind jetzt aber schon in dieses andere Modul, in dieses Undock-Modul hereingeschwebt. Das heißt, sie haben dort so etwas mehr Raum, natürlich nicht so geräumig wie die Raumstation. Und da gibt es eben auch eine notdürftige Toilette. Aber das ist alles sehr rudimentär. Andererseits, die drei kennen sich, die haben so viel Training zusammen gemacht. Also das werden die überstehen.
So unser Korrespondent Dirk Lorenzen, mit dem wir morgen in der Sendung dann wieder live über das Kopplungsmanöver mit der ISS hier in Forschung aktuell berichten werden. Und heute sind dies unsere Themen. R1234, YF oder CO2? Was ist das bessere Kältemittel für Autoklimaanlagen? Droht ein atomares Wettrüsten? Neue US-Nuklearstrategie gibt Anlass zur Sorge. Und Datensicherheit mit künstlicher Intelligenz? IT-Experten auf der Info-Security-Messe in London sind sich da uneinig. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Uli Blumenthal. Angesichts von Dieselgate ist ein anderer Aufreger in der Autobranche in den Hintergrund getreten. Der Einsatz des neuen und umstrittenen Kältemittels R1234YF für Autoklimaanlagen. Das Problem? Die Chemikalie ist brennbar. Seit 01.01.2017 werden Neufahrzeuge in der EU damit ausgestattet. Und wir wollten endlich mal wissen, gab es in dieser Zeit eigentlich Zwischenfälle? Und was ist aus CO2-Klimaanlagen in Autos geworden? Volker Mrazek mit den Antworten.
R1234YF oder Tetrafluorpropen. Diese Chemikalie steckt heute in fast allen Klimaanlagen neu zugelassener Pkw und Kleinlaster auf dem europäischen Markt. Dabei gab es große Bedenken gegen die Einführung des Kältemittels, etwa bei der Bundesanstalt für Materialforschung und beim Umweltbundesamt, denn die Substanz ist brennbar. Schon vor Jahren hatten Versuche gezeigt, ausströmendes Tetrafluorpropen kann sich am heißen Motorblock entzünden. Dieses Risiko bestehe nach wie vor, sagt die Physikerin Gabriele Hoffmann vom Umweltbundesamt.
In anwendungsnahen Szenarien ist es zu Brennen gekommen und dies kann auch weiterhin passieren.
Mehr noch, im Brandfall entsteht aus Tetrafluorpropen stark ätzende Flusssäure.
Flusssäure ist eine sehr giftige Säure und sie ist relativ heimtückisch, weil sie tief in den Körper eindringt und man erst sehr spät Schmerzen bekommt. Im Jahr 2016 hat ein LKW gebrannt, der Chemikalien hatte, die Flusssäure gebildet haben. Und es ist erst später klar geworden, dass Flusssäure entstanden ist und die Leute mussten dann alle behandelt werden.
Doch das war ein Chemikalientransporter. Wie aber sieht es mit R1234YF aus? Seit knapp anderthalb Jahren sind Autos jetzt mit dem Kältemittel unterwegs. Ist die umstrittene Substanz in der Praxis tatsächlich so gefährlich wie befürchtet? Der Allgemeine Deutsche Automobilclub ADAC hat dafür bisher keine Anhaltspunkte, wie er auf Anfrage erklärt.
Die Fahrzeughersteller haben es offensichtlich geschafft, R1234YF so sicher in Autoklimaanlagen zu verbauen, dass keine Brandgefahr besteht. Dem ADAC ist kein einziger Fall bekannt, in welchem es Verbrennungen oder Vergiftungsfälle gegeben hätte, die auf den Einsatz des Kältemittels zurückzuführen sind.
Berufsverbände aus dem Rettungswesen äußern sich ähnlich zu Tetrafluorpropen und der möglichen Bildung gesundheitsschädlicher Flusssäure, so etwa die Arbeitsgemeinschaft der in Bayern tätigen Notärzte.
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise darauf, dass bei Bränden derartige Schäden aufgetreten sind. Es gibt auch keine Aussagen aus dem klinischen Bereich.
Für Gabriele Hoffmann vom Umweltbundesamt ist es aber noch zu früh, um sich beruhigt zurückzulehnen.
Bisher sind die Anlagen ja noch relativ neu und irgendwann kommen dann die Anlagen auch in die Werkstatt oder werden irgendwo rissig oder bekommen ein Leck, sodass da durchaus immer noch Gefahrenpotenzial da ist, weil der Stoff ist einfach brennbar.
Auch der ADAC sieht Tetrafluorpropen durchaus kritisch, wie aus seiner Stellungnahme hervorgeht.
Im Sinne einer Risikominimierung empfehlen wir, den Einsatz eines natürlichen, umweltfreundlichen und ungefährlichen Kältemittels.
Damit hebt der Automobilclub auf Klimaanlagen ab, die mit CO2 laufen, mit Kohlendioxid. Bei ihnen kann sich das Kältemittel nicht entzünden. Allerdings erfordern sie einige technische Veränderungen. Die Kühlung mit CO2 verlangt höhere Arbeitsdrücke, wie Umweltphysikerin Hoffmann sagt. Deshalb mussten neue Komponenten entwickelt und getestet werden.
Heute kann man CO2-Klimaanlagen schon kaufen in einigen Modellen der Mercedes S-Klasse und der E-Klasse und dem Audi A8.
Doch was ist aus den Ankündigungen führender Vertreter der deutschen Autoindustrie geworden? Schon vor gut 10 Jahren verkündeten sie, die Zukunft gehöre ganz allgemein den CO2-Klimaanlagen.
Parallel zu der CO2-Entwicklung hat die chemische Industrie aber neue Stoffe entwickelt. Einer dieser Stoffe hat sich dann durchgesetzt. Das 1234YF hatte den Vorteil, dass man nicht so sehr umdenken musste und auch die Anlagen nur wenig ändern musste, sodass die Autoindustrie dann auf diesen Stoff zurückgegriffen hat.
Auf ein Kältemittel, das noch andere Nachteile hat. Denn wenn Tetrafluorpropen aus Klimaanlagen entweicht, was durchaus normal ist, entsteht Trifluoressigsäure. Ein sehr stabiler Stoff, der sich in der Umwelt anreichert und auch im Trinkwasser auftaucht. Zudem wird Tetrafluorpropen aus Flussspat hergestellt. Dieser Rohstoff gilt als kritisch. Große Lagerstätten existieren nur in China und Mexiko. Und schließlich ist das neue Kältemittel zwar viel klimafreundlicher als sein Vorgänger R134a, aber immer noch 4-mal so schädlich wie Kohlendioxid. Autoklimaanlagen auf Basis von CO2 wären also weiterhin die bessere Lösung.
R1234YF oder CO2, was ist das bessere Kältemittel für Autoklimaanlagen? Ein Beitrag von Volker Mrasek. Am 12. Juni treffen sich Donald Trump und Kim Jong-un auf der zu Singapur gehörenden Insel Sentosa. Die USA hoffen, Nordkorea dazu bewegen zu können, sein Atomprogramm komplett und überprüfbar abzubauen. Wir blicken anlässlich des Treffens mit meinem Kollegen Ralf Krauter auf die US-Nuklearstrategie, die das Pentagon vor einigen Monaten präsentierte und die Fachleuten Sorge bereitet.
Die US-Regierung will die Entwicklung neuer Atomwaffen mit geringerer Sprengkraft forcieren. So steht es im Bericht zur neuen Nuklearstrategie des Pentagon, veröffentlicht am 2. Februar 2018. Doch was genau verstehen die US-Militärs unter Mini-Atombomben mit begrenzter Zerstörungskraft? Professor Götz Neuneck, Experte für Abrüstung und Rüstungskontrolle am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg, hat das neue Strategiepapier gelesen und kennt die Antwort.
Der exakte Wortlaut ist Low Yield Nuclear Weapon. Also es geht hier nicht um die Größe der Waffe selbst, sondern es geht in der Tat um die Sprengkraft. Als einen Low Yield Nuclear Weapon bezeichnet man Nuklearwaffen, die eine Ladung von weniger als 20 Kilotonnen haben. 20 Kilotonnen sind 20.000 Tonnen TNT-Äquivalente mit 3 Zerstörungswirkungen, nämlich Druckwelle, Hitzewelle und radioaktiven Fallout. Es sind sozusagen Waffen vom Hiroshima-Typ.
Die Hiroshima-Bombe hatte eine Sprengkraft von rund 13 Kilotonnen TNT. Wenn das Pentagon von kleinen Nuklearwaffen spricht, meint es also Atombomben, die ganze Städte ausradieren und auf einen Schlag über 100.000 Menschen töten können.
So gesehen ist dieser Begriff eher verharmlosend. Interessant ist die Begründung. Einmal ist es, wir wollen den kollateralen Schaden verringern. Nun ist der aber immer noch groß bei 20 oder weniger Kilotonnen. Das zweite Argument ist, dass Staaten wie Nordkorea und Iran und aber auch gerade Russland auch abgeschreckt werden müssen, und zwar regional.
Das Kalkül der US-Strategen geht folgendermaßen. Angenommen, es gäbe einen regionalen Konflikt, beispielsweise im Baltikum, und die Amerikaner entsenden einen Flugzeugträger in die Ostsee, um in Bedrängnis geratene NATO-Partner zu unterstützen. Wenn die Russen nun eine taktische Atomwaffe mit begrenzter Wirkung zünden würden, um das Schiff zu zerstören, welche Optionen hätte das US-Militär dann noch? Es könnte sich entweder zurückziehen oder zum atomaren Gegenschlag ausholen. Mit Mini-Atombomben, so das Argument der Befürworter, könnte der künftig dosiert erfolgen, ohne gleich strategische Kernwaffen mit tausendfacher Hiroshima-Sprengkraft einsetzen zu müssen.
Man will selbst auf der sogenannten Eskalationsleiter Waffensysteme haben, die eben eine kleinere Sprengkraft haben. Das Ironische und man kann auch sagen Idiotische an der ganzen Debatte ist, dass es jetzt schon ungefähr im amerikanischen Arsenal mehr als 1000 Low-Yield-Nuklearwaffen gibt. Das sind meistens freifallende Bomben, B-61 zum Beispiel. Man entwickelt auch einen neuen Marschflugkörper. Davon hat man schon welche und man entwickelt auch neue.
Einen Bedarf an zusätzlichen kleineren Nuklearwaffen kann Götz Neunig deshalb nicht erkennen. Zumal die NATO in Europa selbst noch rund 200 kleinere taktische Atombomben lagert, die sie im Ernstfall einsetzen könnte. Auch die Drohung der Amerikaner, künftig gegebenenfalls auch massive Cyberangriffe mit einem begrenzten Atomschlag zu beantworten, trägt nicht zur Deeskalation bei.
Und die Kritiker sagen natürlich mit Recht, wenn es eben Waffen gibt, die vermeintlich einen geringeren Schaden anrichten, obwohl er immer noch vom Hiroshima-Ausmaß ist, dann könnten sie vielleicht auch eher eingesetzt werden.
Für die internationalen Bemühungen, Atomwaffen global zu ächten, seien die neuen US-Direktiven ein Schlag ins Gesicht, sagt der Abrüstungsexperte aus Hamburg. Er fürchtet, sie könnten der Startschuss für einen neuen nuklearen Rüstungswettlauf sein. Denn Russland und China werden sich gezwungen sehen, auf die neue Bedrohung zu reagieren.
Die einfachsten Wege sind dann selbst wiederum, ähnliche Systeme zu entwickeln. Das kann zu gefährlichen Situationen führen. Denn eigentlich waren zum Beispiel die seegestützten Nuklearwaffen zurückgezogen worden unter George Bush Senior und Jelzin. Man hat einfach die Navy eigentlich denuklearisiert. Nun will man die Navy wieder nuklearisieren. Und als eine der Reaktionen hat Putin dann auch wiederum neue Typen vorgestellt, die eben genau diese mögliche nukleare Bedrohung dann wiederum ausschalten wollen. Und das würde ich Wettrüsten nennen.
Ralf Krauter über die US-Nuklearstrategie, die Sorgen bereitet. Angela Merkel und Manuel Macron wollen beim EU-Gipfel Ende Juni ihre Ideen für eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft vorlegen. Heute hat die EU-Kommission ihren Budgetvorschlag für den Bereich Forschung und Innovation zwischen 2021 und 2027 vorgestellt. Nele Rösler berichtet aus Brüssel.
Das bislang ehrgeizigste Programm für Forschung und Innovation. Das ist der Titel des Budgetvorschlags für Forschung und Innovation für den Zeitraum zwischen 2021 und 2027. Gemacht wurde er heute von der Europäischen Kommission. Der Name des vorgestellten Programms ist Horizon EU. Es wird der Nachfolger von dem momentanen EU-Forschungsprogramm Horizon 2020. Dieses hat unter anderem den Hamburger Röntgenlaser mitfinanziert.
Investing in research and innovation is investing in the Europe's future.
In Forschung zu investieren heißt in die Zukunft Europas zu investieren, erklärte heute der Vizepräsident der EU-Kommission, Jyrki Katainen. 100 Milliarden Euro, so viel will die EU-Kommission in Zukunft für Forschung und Innovation ausgeben. Das Geld soll aus dem EU-Gesamtbudget für diesen Zeitraum 1.279 Milliarden Euro kommen. In Zukunft soll es einen europäischen Innovationsrat geben. Dieser soll als Anlaufstelle dienen für vielversprechende Technologien. So könnten Ideen mit Potenzial vom Labor bis zur Marktreife begleitet werden. Auch Start-ups sollen dort unterstützt werden. Außerdem würden durch Horizon EU Themen unterstützt, bei denen Menschen auf der Straße verstehen, weshalb man sie unterstützt, sagte Carlos Moderas, Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation. Als Beispiel nannte Moderas die Mondlandung. Diese habe als Aushängeschild für die Weltraumforschung gedient.
So we will find missions that people understand. And then we will define that with the parliament, with the stakeholders, with the countries. What are those missions? And that will be part of the work.
Dieses Projekt würde man dann gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und Beteiligten definieren. Ein großes Thema bei der Horizon EU ist auch die Digitalisierung.
Technology-driven innovations, the increasing digitalization of all sectors and global megatrends such as artificial intelligence, circular economy and globalization are creating huge new opportunities.
Innovationen, die durch Technologien betrieben würden, verstärke die Digitalisierung in allen Bereichen, zum Beispiel bei der künstlichen Intelligenz. Das biete viele neue Möglichkeiten, sagte der Vizepräsident der EU-Kommission, Katainen. Dem Vorschlag der Kommission, 100 Milliarden Euro in die Forschung und Innovation zu investieren, muss jetzt noch das Europäische Parlament mit einer Mehrheit zustimmen. Danach muss der Europäische Rat den Vorschlag einstimmig verabschieden. Deshalb wird damit gerechnet, dass am Ende weniger Geld bewilligt wird.
Mehr Geld für Europas Forschung ab 2021. Nele Rösler aus Brüssel. Die InfoSecurity in London ist die größte Konferenz und Messe zur Datensicherheit in Europa. In einer Zeit, wo nicht nur praktisch jeder mobil unterwegs ist, sondern auch Firmen und Regierungen zunehmend Schutz vor digitalen Angriffen suchen, da ist die Bedeutung solcher Veranstaltungen nicht hoch genug einzuschätzen. Das findet jedenfalls unser Reporter Maximilian Schönherr.
An die 20.000 Besucher bevölkerten die Hallen des Kensington Olympia. Wer sich hier Hilfe versprach, weil sein kleiner oder größerer Betrieb plötzlich ein Datenleck bekommen hat, das er stopfen möchte, konnte sich vor Angeboten nicht retten. Ein deutlicher Trend geht bei den Entwicklern von Virenschutzprogrammen zu künstlicher Intelligenz, konkret zu selbstlernender Software. Der Informatiker Dave Palmer vom britisch-amerikanischen Unternehmen Darktrace.
How do you detect something?
Wir versuchen, eine Gefahr zu erkennen, bevor sie sich zu einer Krise auswächst und alle Sicherheitsbarrieren durchbricht. KI ist sehr gut im Umgang mit hoher Komplexität. Die Grundidee dabei ist, dass die Software lernt, was für das jeweilige System normal ist. Das Normale ist bei einem Kraftwerk etwas anderes als bei einer Schokoladenmanufaktur. Störungen dieser Normalität stellt die künstliche Intelligenz schnell fest und meldet das.
Die oberste Instanz in den Betrieben, wo diese Auffälligkeiten von der Software gemeldet werden, ist der sogenannte CISO, der Chief Information Security Officer, also der Sicherheitschef. Mikko Hyponen vom Virenschutzunternehmen F-Secure wies in seiner Rede im Konferenzzentrum darauf hin, dass nicht nur Firmen wie seine Maschinenlernen einsetzen, sondern auch die Angreifer, also die Bösen. Ramon Mörl von der Firma IT Watch am Messestand des Freistaats Bayern weigert sich, seinen Virenschutz auf diese Technik umzustellen.
Ich bin kein großer Fan davon, dass man versucht, über statistische Merkmale Ungewöhnliches auf den Arbeitsplatz des CISOs zu legen. Für den praktischen Nutzen in einem Unternehmen größerer Mittelstand oder einer Bank schafft es viel zu viel Arbeit, auszufiltern, was jetzt genau da passiert ist, wenn False Positives oder eben auch positive Meldungen, aber eben unstrukturiert kommen.
Mörl lizenziert seine seit 20 Jahren immer weiterentwickelte Schutzsoftware, sowohl an kleine Unternehmen, die zum Beispiel ihre Patente schützen wollen, als auch an deutsche Nachrichtendienste, die Polizei und das Militär. Er bedauert, dass Behörden oft sehr lange brauchen, bis sie sich für ein Produkt entscheiden. Mehrere Jahre sind hier keine Seltenheit.
Wir überlegen uns, was passiert, wenn der Bundestag erfolgreich angegriffen worden ist. Es passiert viel, aber es passiert keine Investition in die richtige Schutztechnologie. Warum? Am nächsten Tag, nachdem das in der Presse ist, rufen 1000 Unternehmen an und sagen, kauft mein Produkt und alles ist fein. Das stimmt natürlich nicht.
Der Sicherheitsexperte unterstellt den vielen Anrufern nicht, dass sie das nicht programmieren könnten. Aber es sei einfach unrealistisch, ein Hilfspaket blind anzubieten, ohne das Problem in all seiner Komplexität verstanden zu haben. Ein Höhepunkt war die Keynote-Rede der IT-Expertin des britischen Oberhauses, Baroness Martha Lane Fox. Sie meinte, unsere Fokussierung auf die großen IT-Unternehmen der US-Westküste trüben den Blick. Bei aller berechtigter Kritik an Facebook, Google und Co., so die Baronin, solle man auch nach Osten blicken, auf Russland, China, Nordkorea und vielleicht auch auf den Iran. Diese Länder wüssten sehr gut über das Internet Bescheid. Davon könnten manche Amerikaner nur träumen.
Mehr Datensicherheit durch künstliche Intelligenz. Maximilian Schönherr von der InfoSec 2018 in London. Wir sind zurück in Köln im Studio mit Magdalena Schmude und sie hat die Wissenschaftsmeldung.
Paläontologen finden die 530 Millionen Jahre alten Fußspuren eines Tieres und damit die ältesten bisher bekannten Spuren eines Urzeitwesens, das sich auf Beinen auf der Erde fortbewegte. Die versteinerten Abdrücke wurden an einer Ausgrabungsstätte im Süden Chinas entdeckt. Sie bestehen aus zwei Reihen sich ungleichmäßig wiederholender kleiner Löcher, die vermutlich durch die Gliedmaßen eines symmetrisch aufgebauten Tieres entstanden sind, das ähnlich wie eine Krabbe oder Garnele ausgesehen haben könnte. Grabespuren neben den Abdrücken der Gliedmaßen lassen vermuten, dass das Tier im Schlamm oder Sediment nach Nahrung gesucht haben könnte. Ihre Entdeckung stellen die Forscher in der Fachzeitschrift Science Advances vor. Von dem Tier, das die Spuren vermutlich hinterließ, wurde bisher kein Fossil gefunden.
Ein deutscher Biophysiker hat den Europäischen Erfinderpreis gewonnen.
Jens Frahm, der am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen forscht, ist heute in Paris mit dem Preis des Europäischen Patentamtes in der Kategorie Forschung ausgezeichnet worden. Das hat das Patentamt mitgeteilt. Die Ehrung erhält Frahm für die von ihm entwickelte Flash-Technik, die es ermöglichte, die Aufnahmezeiten bei der Magnetresonanztomographie deutlich zu verkürzen. Mit der Nachfolgeerfindung Flash 2 lassen sich physiologische Vorgänge im Körper sogar in Echtzeit darstellen, etwa der Herzschlag oder die Muskelbewegungen beim Sprechen. Die Technik wird derzeit an Universitäten in Deutschland, Großbritannien und den USA für den klinischen Einsatz getestet.
Eine höhere Bildung steigert das Risiko, kurzsichtig zu werden.
Das bestätigt eine Studie britischer Gesundheitswissenschaftler. Demnach erhöht jedes zusätzliche Jahr, in dem eine Person sich in der Ausbildung befindet, die Kurzsichtigkeit potenziell um 0,27 Dioptrien, wenn eine entsprechende genetische Veranlagung vorliegt. Was dabei genau die Fehlsichtigkeit verstärkt, konnten die Wissenschaftler nicht feststellen. Es gibt aber Vermutungen, dass die Zeit, die jemand in geschlossenen Räumen bei künstlichem Licht verbringt, einen Einfluss hat. Da Kurzsichtigkeit ein Risikofaktor für weitere Augenerkrankungen bis zur Erblindung ist, müssen die Lernbedingungen überdacht werden, fordern die Forscher im British Medical Journal. Kurzsichtigkeit ist schon jetzt weit verbreitet. In Europa und den USA ist jeder zweite bis dritte Erwachsene kurzsichtig. In einigen asiatischen Ländern liegt der Anteil der betroffenen Schulkinder allerdings schon heute bei 80-90%.
Die Luftfeuchtigkeit spielt für die Ausbreitung von Grippeviren keine Rolle.
Das haben amerikanische Mikrobiologen herausgefunden. Anders als bisher angenommen, sei besonders trockene Luft kein Vorteil für die Weitergabe der Viren von Mensch zu Mensch. Der Grund? Die infektiösen Partikel sind von einer Hülle aus Schleim und anderen Atemwegsekreten umgeben, wenn sie beim Niesen oder Husten freigesetzt werden. Diese Schicht schützt die Viren vor zu hoher Luftfeuchtigkeit, die sie sonst schädigen würde, wie aus früheren Versuchen der Wissenschaftler hervorgeht. Um die Ausbreitung der Keime in der Grippezeit einzuschränken, helfe also vor allem häufiges Lüften, nicht aber die Luft zu befeuchten, schreiben die Forscher im Journal of Infectious Diseases.
Tropische Wirbelstürme werden immer langsamer.
Und richten da dadurch schwerere Schäden an, wie amerikanische Forscher im Fachmagazin Nature berichten. Weil die Stürme länger über einem Ort stehen bleiben, können Wind und starker Regen zu heftigeren Zerstörungen und Überschwemmungen führen. Die Forscher hatten Daten von mehr als 7500 Hurrikans ausgewertet und konnten zeigen, dass Stürme im Jahr 2016 im Schnitt 10% langsamer über Land zogen als 1949. Das entspricht etwa 2 Kilometern pro Stunde weniger. Prognosen sagen voraus, dass sich diese Entwicklung in Zukunft verstärken wird, da durch die Klimaerwärmung die großen Atmosphärenströmungen nachlassen und auch die Sturmteams langsamer weitertransportiert werden.
Sternzeit 7. Juni Nova Aquilae 3. Vor 100 Jahren trauten etliche Himmelsbeobachter ihren Augen nicht. Im Sternbild Adler bemerkten sie einen vermeintlich neuen Stern, der innerhalb weniger Tage selbst den Hauptstern Altair an Helligkeit übertraf. Vorübergehend entwickelte sich das Objekt zum hellsten Stern nach Sirius und Canopus und wurde damit zur hellsten Nova seit der Erfindung des Teleskops zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Natürlich handelte es sich nicht um einen wirklich neuen Stern, der dort am Himmel aufgetaucht war, auch wenn die astronomische Bezeichnung eben dieses andeutet. Der Fachbegriff Nova, lateinisch neu, der vor mehr als 400 Jahren vom dänischen Astronomen Tycho Brahe geprägt wurde, zementiert lediglich ein Missverständnis aus der vorteleskopischen Zeit. Damals ahnte man noch nicht, dass es auch Sterne geben könnte, die zu schwach sind, um sie mit bloßem Auge zu sehen. Wenn ein solcher Stern plötzlich viel heller wird, taucht er als scheinbar neuer Stern auf. Inzwischen wissen die Astronomen auch, warum ein Stern plötzlich sehr viel heller werden kann. Eine Nova wie die vor 100 Jahren im Sternbild Adler ereignet sich in einem engen Doppelsternsystem. Dort strömt Materie von einem der beiden Sterne auf den bereits zu einem weißen Zwerg geschrumpften Partner und wird dort extrem verdichtet. Sie sammelt sich, ähnlich einer Atmosphäre, in einer dünnen Schicht um den Stern. Schließlich reichen Druck und Temperatur aus, um kurzzeitig Kernfusionsprozesse wie im Innern eines Sterns zu zünden, und die Nova leuchtet auf.
Die Zärtlichkeit der Roboter ist ein Thema unserer Sendung aus Kultur und Sozialwissenschaften heute 20.10 Uhr mit Matthias Hennies. Ein weiteres: Was verrät die Kunst der Steinzeit über die menschliche Entwicklung? 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und das war Forschung aktuell heute mit Uli Blumenthal.